Wir kommen ja vom Nationalfeiertag her, der 1. August. Und die Tatsache, dass der Name Gottes an den Anfang der Bundesverfassung gestellt wurde, zeigt, dass der Bund in Ehrfurcht vor ihm geschlossen wurde, mit vielen Auswirkungen. Trotz allen menschlichen Versagens ist viel Gutes, ja Gottes Bewahrung und Segen über unsere Schweiz gekommen. Also ich lebe auch schon über 50 Jahre da und bin auch Landsmann, Schweizer von ganzem Herzen. In mancher Hinsicht ist unser Land unter den Völkern dieser Welt einzigartig. Man denke nur an die Möglichkeiten der Volksentscheide in wichtigen politischen Fragen oder auch an das gute Miteinander der verschiedenen Sprachregionen, die soziale Absicherung. Und viele Völker der Welt beneiden die Schweiz. So geht es mir manchmal auch, wenn ich nach Deutschland komme und meine Verwandten uns beneiden um die schöne Schweiz, um die gute Schweiz, die auch nicht oder noch nicht in der EU ist. Wir haben viel Grund zum Danken, weil Gottes Gnade bis heute angehalten hat und uns auch vor Kriegen verschont hat. Wird das auch in Zukunft so sein? Diese Frage stellen sich viele in unserem Land. Und unter nicht wenigen Mitmenschen hat sich eine gewisse Besorgnis breit gemacht, was die Zukunft des Landes betrifft. Die folgende Globalisierung, die Frage um die EU, deren Einfluss ja auch immer größer wird, und die Erwartung, dass sich auch wir Schweizer ihre Gesetzgebung entweder unterstellen oder anpassen. Die globale Vernetzung beeinflusst in zunehmendem Maß die Entscheidungen unseres Landes. Und eine weitere Folge ist auch, dass wir dazu neigen, in dieser Entwicklung Werte ungeprüft zu übernehmen, die uns eine modern daherkommende Meinungsdiktatur vermittelt. Wir leben im Zeitalter der globalen Vernetzung. Mark Zuckerberg, Gründer von Facebook, hat sein Netzwerk bei einem Treffen in Chicago als möglichen Ersatz für die Kirche, deren Einfluss schwinde, bezeichnet. Er betonte, dass die Menschen anderswo Sinn und Unterstützung suchen. Das Facebook-Zusammengehörigkeitsgefühl, so Zuckerberg, könne die Lücke für Nicht-Religiöse schließen. Deswegen erstaunt es auch nicht, dass Menschen, die letztes Jahr zum Thema Reformatoren interviewt wurden, behaupten, Reformatoren der Gegenwart seien Bill Gates, Zuckerberg und so weiter. Was in Bezug auf die Veränderung aufgrund der digitalen Vernetzung auch nicht falsch ist, aber mit dem Glauben letztlich nichts zu tun hat. Es erstaunt auch nicht, wenn der Religionssoziologe Jörg Stolz in der NZZ zitiert wird: Moderne Gesellschaften sind funktional nicht mehr auf Religion angewiesen. Das ist auch insofern richtig, dass wir keine Religion brauchen, aber einen Gott, der unserem Suchen nach Erlösung, Frieden und Sinnfindung unseres Lebens in göttlicher Liebe entsprochen hat und an den die Gründerväter der Schweiz geglaubt haben. Vor dem Hintergrund dieser Entwicklung möchte ich meine Predigt heute unter das Thema stellen: Es ist Zeit, den Herrn zu suchen. Dazu ein Bibeltext aus Hosea 10, Vers 12. Ich sagte zu ihnen, wenn ihr Gerechtigkeit sät, wenn ihr Gerechtigkeit sät, werdet ihr meine Liebe und Treue ernten. Fangt ganz neu an wie ein Bauer, der ein brachliegendes Feld zum ersten Mal wieder bestellt. Denn die Zeit ist da, mich, den Herrn, zu suchen. Dann werde ich kommen und Gutes vom Himmel für euch regnen lassen. Die Ermahnung in Vers 12 fasst zusammen, was die Propheten Israels immer wieder gefordert hatten. Es wurde immer wieder zur Gerechtigkeit ermahnt. Damals, zur Zeit dieser Botschaft, hatte sich vieles, was Gott nicht gutheißen konnte, im Volk breit gemacht. Abfall, Gewalt, Unzucht und so weiter. Der Prophet sagt, ihr habt Unrecht gesät und Unheil geerntet. Vers 13, ihr seid Lügen aufgesessen und müsst nun die Folgen tragen. Ihr seid eure eigenen Wege gegangen und habt auf euer großes Heer vertraut. Gott ruft durch Hosea das Volk zur Buße und neuer Hinwendung auf. Gerechtigkeit säen. Was sollen wir uns darunter praktisch vorstellen? Ich stelle mir darunter einen Lebensstil vor, der sich an der Bergpredigt orientiert. Und das meint unser ganzes Menschsein, indem wir durch Umkehr und Buße unsere harten Herzen Gott hingegeben haben, um durch die Wiedergeburt im Glauben neue Herzen zu empfangen. Wir wurden alleine aus Gnaden gerechtfertigt und dieses unverdiente Privileg soll sich in unseren Beziehungen zu unseren Mitmenschen auswirken. Nicht mehr Stolz und Eigensinn, Neid und Gier sollen unser Leben bestimmen, sondern Liebe und Erbarmen. Sich übervorteilen lassen, statt andere übervorteilen. Die lieben, die uns hassen, ein hoher Anspruch, aber lebbar in der Kraft des Heiligen Geistes. Unsere Gerechtigkeit soll eine bessere sein als die des Klerus, der Pharisäer damals. Das war der Anspruch Jesus an seine Jünger, die ihm nachgefolgt waren. Und das ist ein Anspruch, der nichts an Aktualität verloren hat, denn es gilt für alle Zeit. Gerechtigkeit erhöht ein Volk. Das ist ein biblisches Zitat. Das Leben eines Menschen mit allem, was er denkt, hofft, begehrt, wünscht und tut, mit allen seinen Auswirkungen, ist letztlich Säen und Ernten. Und dies hat sowohl auf unser jetziges Leben auf dieser Erde wie auch auf unser Leben nach dem Tod entscheidende Bedeutung. Unser ganzes Leben ist Saat und Ernte. Bewusst oder unbewusst, unsere Zukunft wird entscheidend beeinflusst durch unser gegenwärtiges Säen. Daraus können wir das Lebensprinzip ableiten, du erntest, was du säst. Und auch ein Volk erntet, was es gesät hat. Wahrscheinlich ist uns viel zu wenig bewusst, dass wir heute in der gegenwärtigen Haushaltung dank der Gnade Gottes ernten, ohne gesät zu haben. Wir ernten die Liebe Gottes, die in Jesus Christus zu uns gekommen ist. Die Vergebung all unserer Schuld, weil sie Jesus am Kreuz getragen hat. Auch deine. Wir ernten das Geschenk eines neuen Lebens und die Annahme durch Gott als sein geliebtes Kind. Und wir ernten dazu noch die Verwandtschaft einer neuen Familie der Kinder Gottes auf der ganzen Welt. Und als solche, die auf diese Weise ernten durften, die sich zu diesem Gott der Liebe bekennen, leiden wir, wenn wir heute miterleben müssen, wie sich immer mehr Mitmenschen von Gott und seinen Werten, die er uns in der Bibel geschenkt hat, verabschiedet haben. Gott gibt dem Propheten Hosea damals eine Hoffnung vermittelnde Botschaft. Wenn ihr Gerechtigkeit sät, werdet ihr meine Liebe und Treue ernten. Anders formuliert, macht Gerechtigkeit zur Aussaat eures Lebens, dann erntet ihr die Früchte meiner Gnade. Das Prinzip von Saat und Ernte. Was säen wir? Unseren eigenen Samen oder den unvergleichlichen Samen der Gerechtigkeit Jesu, der sich nach außen in Liebe und Hingabe zeigt? Auf welchem Fundament stehen wir? Was vermittelt unser Leben? Welche Botschaft ist unser Leben? Merkt dein Nachbar und dein Arbeitskollege, dass sie dir etwas wert sind? Fangt ganz neu an wie ein Bauer, der ein brachliegendes Feld zum ersten Mal wieder bestellt. Das heißt, vor der Aussaat muss der Boden zubereitet werden. Ein brachliegendes Feld muss bearbeitet werden, umgepflügt werden. Da braucht es neue Denkansätze. Das, was nicht dorthin gehört, muss entsorgt werden. Neue Furchen werden gezogen und die gute Saat wird dem Feld anvertraut. Sie muss bewässert werden, Zeit bekommen, um Wurzeln zu schlagen und zum Wachsen. Ich bin ja kein Bauer oder Landwirt, aber irgendso sieht es doch aus, so geht es. Das Brachland wieder urbar machen, ein Bild für Einsicht, ein Bild für Buße und Umkehr zu Gott. Geistlich gesehen geht es darum, dass Herzen neu aufgebrochen werden, offen werden für Gott und seine Botschaft der Liebe. Die gute Saat für uns heute ist die Botschaft des Evangeliums von Jesus Christus. Dass Gott die Welt liebt, dich auch und dich und jeden, der hier ist. So sehr liebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, um uns durch sein stellvertretendes Sterben am Kreuz zu erlösen und zu befreien. Und wir sind von Gott berufen und gesandt, diese einzigartige Saat auszustreuen, zu säen. Sowohl mit dem, wie wir leben, wie mit unserem Zeugnis. Ich sehne mich danach, dass auch bei uns wieder vermehrt Herzen offen werden für die gute Saat. Das heißt, dass verirrte, suchende Menschen zu Jesus finden. Was sehen Menschen, die sich von der Kirche verabschiedet haben, an solchen, die sich zur biblischen Botschaft bekennen, an mir und dir? Im Zusammenhang des Hosea-Kapitels sehen wir, dass die Gerichtsbotschaft unterbrochen wird und die Möglichkeit einer Rückkehr zu ihrem Gott vorgestellt wird. Mit dieser Verheißung, so werdet ihr meine Liebe und Treue ernten. So ist Gott. Es ist Zeit, den Herrn zu suchen. Denn was der Mensch sät, wird er ernten. Gott lässt sich nicht spotten. Wartet nicht länger, sucht euren Gott. Dieser alttestamentliche Text hat auch für uns heute in der Gegenwart eine große Aktualität, weil es auch heute und im Prinzip jeden Tag Zeit ist, den Herrn zu suchen, neu zu suchen. Und wenn es Zeit ist, sollte man damit nicht warten, weil es ein zu spät gibt. Darüber redet Jesus. Die Bibel zeigt uns die Umstände, die bestimmen, wann es besonders Zeit ist, ihn neu zu suchen. Wenn ein Land in der akuten Gefahr steht, sich immer mehr von Gott zu entfernen. Gott redet in diese Welt. Er redet zu uns in unserem Land. Die Kirche braucht eine neue Reformation, so lautete der Text einer Anzeige, die mir ins Auge gesprungen ist. Wir feierten ja noch nicht lange die Reformation, das Jubiläum der Reformation vor 500 Jahren, ohne zu realisieren, dass dieser Anlass heute wieder notwendig ist. Wir müssen uns ja nichts vormachen. Die Bibel zeigt uns Gott als einen eifersüchtigen Gott, der um unsere Herzen wirbt. Und er leidet, wo immer sich Menschen anderen Göttern oder Götzen zuwenden. Es gilt dieser Grundsatz, jede Unabhängigkeit von Gott führt in eine neue Abhängigkeit. Gibt keine Neutralität. Gott wacht über uns Menschen nicht als Kontrolleur, sondern einzig und allein, weil er uns liebt und weil unser Heil von unserem Heimkommen zu ihm abhängt. Gott will nicht, dass wir uns aus seiner Gemeinschaft entfernen. Und deshalb ist er eifersüchtig, nicht auf uns, sondern für uns. Er ist leidenschaftlich um unser Wohlergehen besorgt. In den Sprüchen heißt es, nichts entgeht seinem Auge. Dann frage ich mich, was sieht er heute? Ich denke, er sieht in unserer Schweiz vieles, was ihm Freude macht und was, fast möchte ich sagen, vorbildlich ist. Wie anfangs erwähnt, unser Sozialsystem, das sich um Bedürftige kümmert, Pflegebedürftige, um Senioren, die auf Hilfe angewiesen sind, Randständige und Flüchtlinge und so weiter. Er sieht auch manchen geistlichen Aufbruch in unserem Land. Er sieht eine junge Generation, die Nachfolge wieder ernst nimmt. Und ich bin überzeugt, dass sich Gott gefreut hat über die Beter, die sich am 1. August in Bruck versammelt haben, um für unsere Schweiz zu beten. Aber er muss auch mit ansehen, dass es immer mehr Bereiche gibt, wo seine biblischen Werte nicht mehr gefragt sind. Und dass es einige leid geworden sind, dass unser Land unter der Präambel regiert wird im Namen Gottes des Allmächtigen. Genau das wurde uns vor 3 Jahren bei einem Besuch im Bundeshaus, den wir mit unseren Enkeln, Enkelinnen gemacht haben, in einer Führung erklärt, dass die Landeshymne und die Präambel ja nicht mehr zeitgemäß seien. Fragt sich, ob man selbst realisiert hat, dass vieles nicht mehr zusammenpasst, ob all die Segnungen der Vergangenheit vergessen sind, wem wir so vieles zu verdanken haben in unserem Land. Die Wirtschaft, das Wachstum, der Profit, ist das der neue Gott unseres Landes? Dieser Gedanke kommt mir manchmal, wenn ich den Stellenwert dieser Themen realisiere. Der Gedanke kommt mir manchmal während der Tagesschau. Wenn alle Menschen nicht mehr an Gott glauben, glauben sie nicht etwa an nichts, sondern an alles. Und mitten da hinein ermutigt uns Gott: Haltet euch an meinen Bund, dann werde auch ich euch treu bleiben. Welcher Segen könnte fließen, wenn wir uns als Schweiz an diesem Bund ganz bewusst wiederhalten? Demgegenüber müssen wir sehen, dass man offen ist für einen Genderwahnsinn, den größten Angriff auf Ehe und Familie, der noch ungeahnte Folgen hat. Die Heilsarmee wurde vom Bundesgericht aufgefordert, in ihren Heimen die Sterbehilfe zuzulassen. Das sind Themen, für die müssen wir beten, auch für die Entscheidungsträger. Auch wenn vieles mit schönen Worten wie sozialverträgliche Lebenshilfe umschrieben wird, schreit es zum Himmel. Ich habe seit Jahren ein Buch von Francis Schaeffer, ihr kennt ihn vielleicht, und ich nehme es immer mal wieder zur Hand, weil er einfach ein Vordenker gewesen ist. Er schrieb schon vor 35 Jahren von einem platonischen Christentum. Damit bezeichnet er das Christentum, das den Glauben alleine auf den inneren Bereich unserer Herzen beschränkt, was dann ein unwirksames Zeugnis des Glaubens auf unsere Umwelt zur Folge hat. Denn wenn Kirche, Gemeinde aufhört, Licht und Salz zu sein. In einem Interview über die Prioritäten moderner Bildungsarbeit hat man den Kulturphilosophen Picht gefragt, wo denn die Kirche ihren Bildungsauftrag wahrnimmt. Und er antwortete wörtlich: Jetzt werde ich etwas sagen, was Sie schockieren wird. Theologie und Kirche sollen die Bibel wieder lesen. Ist doch super. Unsere Kirche ist inzwischen so geworden, dass Religionslehrer und der Pfarrer, die modern sein wollen, von der Bibel am besten nicht sprechen. Wir merken an all diesen Aussagen, da hängt etwas völlig schräg in der Landschaft. Das Volk und seine vorherrschende Meinungskultur bewegt bzw. manipuliert die Kirche, und die Kirche lässt sich das an vielen Orten gefallen. Anstatt dass die Kirche das Volk bewegt, weil sie über das Volk bewegt ist, so wie Jesus damals über die Menschen bewegt war, und sagte von ihnen: Es sind Schafe, die den Hirten suchen, die unterwegs sind, die sich verirrt haben. Es ist Zeit, umzukehren und Gott zu suchen. Nun, was ist Umkehren? Früher hat man gesagt, und das ist ein Wort, das man heute fast nicht mehr hört, Umkehren ist Buße tun. Uns bewusst machen, was alles in die falsche Richtung läuft. Es bekennen. Auch wenn sich treue Christen hier nicht angesprochen fühlen oder sagen, es betrifft mich nicht, lasst uns stellvertretend Buße tun für die Entwicklung und Gott sagen, dass wir darunter leiden. Der Prophet Maleachi, der in einer Epoche des Volks hineinredete, die von Undankbarkeit gegenüber Gott geprägt war, berichtet, dass es mitten in dieser Entwicklung treue Menschen gab. Da heißt es, da redeten die miteinander, die den Herrn fürchten. Und der Herr merkte auf und hörte. Und ein Buch der Erinnerung wurde vor ihm geschrieben, für die, die den Herrn fürchten und seinen Namen achten. Gott nimmt Notiz davon. Wenn wir miteinander darüber reden und miteinander vor Gott kommen und dafür beten. Wir müssen den Herrn aber nicht nur dann suchen, wenn sein Gericht das Land bedroht, sondern auch, wenn unser eigenes geistliches Leben auf einem Tiefstand angelangt ist. Aber generell ist es so, dass wir jeden Tag Anlass haben, den Herrn zu suchen, egal wo wir stehen, aber ganz besonders dann, wenn wir Probleme haben, geistliche Probleme. Es ist Zeit, den Herrn zu suchen für uns als Christen, weil wir auch in der Gefahr stehen, dass sich unser Leben in mancher Hinsicht einer von Gott losgelösten Welt ganz leise auf unmerkliche Art und Weise annähert oder anpasst. Es gibt in der Bibel konkrete Hinweise darauf und es gibt auch heute ein treffendes Wort dafür. Das Wort heißt Gleichgültigkeit und Ablenkung. Gleichgültigkeit ist das Gegenteil von Liebe in der Bibel. Gleichgültig sein gegenüber Gott und gegenüber Menschen, die verloren gehen. Gleichgültig sein gegenüber der geistlichen Not in unserer Umgebung. Wenn der Hunger nach gelebter Gerechtigkeit nicht mehr vorhanden ist. Wenn die Unterhaltungen und Verlockungen der Gesellschaft uns ständig ablenken, spüren wir dann das Loch noch in uns. Unser Anliegen für den Auftrag Jesu, seine Heilsbotschaft allen Menschen bekannt zu geben, ist ein Gradmesser für den geistlichen Zustand unserer Herzen. Wenn wir verlorenen Menschen gegenüber gleichgültig sind, befindet sich unser geistliches Leben auf einem Tiefstand. Es mag sein, dass Kontakte knüpfen nicht einfach ist. Wir tun uns in unserem Mehrfamilienhaus in Heiden auch schwer damit. Trotzdem sollen wir die geistliche Not spüren und beten, dass Gott uns eine Tür auftut. Das ist ein Gebet, das Jesus gerne erhört. Das Gleiche betrifft auch unsere Haltung gegenüber den verfolgten Christen und es betrifft unsere Haltung gegenüber meinen Glaubensgeschwistern. Es ist Zeit, den Herrn zu suchen und ihm in die Augen zu sehen. Weil er sich nach uns sehnt und weil er uns liebt, weil er dich liebt. Du bist ihm nicht gleichgültig. Er kann auch zerbrochene und enttäuschte Herzen heilen, aber er braucht alle Teile von dir. Es ist nicht gut, ihm etwas vorzuenthalten. Wahres geistliches Leben deckt unser gesamtes reales Leben ab. Beschränkt sich nicht nur auf die innere oder zukünftige Welt. Es gibt keinen Lebensbereich, in den wir ihn nicht einbeziehen können, wo wir ihn nicht suchen können und um Rat fragen können. Wie stellen wir es praktisch an, den Herrn zu suchen, neu zu suchen? Für mich beginnt das einfach mit unserem Herz, vor allem mit unseren Herzen. Gib mir, mein Sohn, meine Tochter, dein Herz und lass es Gefallen finden an meinen Wegen, Sprüche 3, Vers 10. Wenn ich Gott mein Herz offenlege, übergebe, dann höre ich auf damit, dass ich mich ständig um mich selbst kreise. Dann gibt er mir Kraft, mich von allem Eigenen, das mich manchmal fesselt, zu lösen. Dann kommuniziere ich mit ihm und lasse diese Kommunikation nicht mehr abreißen. Selbst Jesus tat als Mensch hier nichts, ohne ständig mit seinem Vater im Himmel zu kommunizieren. Und als Menschen, die sich zu ihm bekennen, sollten wir uns fragen, warum machen wir denn so viel ohne Gebet in unserem Leben? Wenn Jesus es für nötig hielt, nichts ohne Absprachen mit seinem Vater im Himmel zu tun, warum meinen wir, dass wir es immer alleine schaffen? Wir racken uns ab, bis wir an unsere Grenzen kommen und dann fühlen wir uns kraftlos, ausgepumpt. Warum? Weil wir auf den kraftvollen Zufluss von oben, den wir im Gebet in der Gegenwart mit unserem Herrn erhalten würden, verzichten. Dein Smartphone, gell, funktioniert ja auch nur, wenn du es an die Kraftquelle, den Strom, immer wieder anschließt. Das macht man ja auch täglich in der Regel. Ich habe rückblickend aus meinem Leben gelernt, wenn ich meinte, darauf verzichten zu können, auf Gott zu hören, ihn um Rat zu fragen, dann hat es meistens Schleifspuren und Umwege gegeben. Natürlich, Gottes Gnade kann krumme Wege wieder gerade machen, wenn wir uns demütigen. Die Folgen nimmt er uns aber nicht einfach weg, sonst würden wir ja überhaupt nichts lernen. Die Entscheidungen aber, die ich unter Gebet getroffen habe, wo ich meinen Herrn gefragt habe, wo er mir geantwortet hat, zu meinem Herzen geredet hat, die waren gesegnet. Manchmal höre ich ja zu dem Thema Gott im Gebet fragen, den Einwand, ja, Gott lässt uns doch die Freiheit, uns selbst zu entscheiden. Wir müssen doch nicht so zwanghaft sein. Stimmt, richtig, aber hört, um Weisheit bitten, die richtige oder beste Entscheidung zu treffen, das ist eine Frage meiner Beziehung zu Gott. Wenn es eine intime Beziehung der Liebe ist, denke ich nicht über meine Freiheiten nach, darf ich dies oder jenes, sondern dann will ich ihm gefallen, weil ich ihn liebe. Dann will ich tun, was er mir sagt, aus Liebe, nicht aus Zwang. In so manchen schönen Anbetungsliedern versprechen wir Gott manchmal viele Dinge, weil wir in der Lobpreiszeit oft begeistert sind. Aber tun wir es auch im Alltag? In dem Maße, wie du sein Angesicht suchst, wirst du in seine Freiheit versetzt und du wirst seinen Sieg auch in deinem Leben erfahren. Frei werden für Gottes Absicht in deinem Leben. Sinnvolles Leben. Und jetzt der dritte Grund. Wenn Gott bereit ist, seine Segnungen über uns auszugießen, damit er kommt und euch Gerechtigkeit regnen lässt. Es geht um den Regen des göttlichen Segens. Das ist das, was Gott tun möchte, auch in deinem Leben. Das Land wieder fruchtbar machen, dass wieder etwas Neues heranwächst. Näher zu ihm, überfließende, erweckliche Segnungen schenken. Wie es der Prophet Jesaja ausdrückt, in Bezug auf Israel, siehe, ich wirke Neues. Jetzt sprost es auf. Erkennt ihr es nicht? Ja, ich lege durch die Wüste einen Weg, ströme durch die Einöde. Das betrifft nicht nur Israel, sondern das kannst du erfahren in deinem Leben. Ich habe es erfahren. Siehe, ich wirke Neues. In einer Zeit, in der ich beruflich so gefordert war, dass ich oft Tränen vergossen habe auf der Heimfahrt. Und ich gefragt habe, Herr, wie lange noch? Überlastet. In der Leitung eines Unternehmens, das wohl nicht mehr richtig aus den roten Zahlen herauskam. Und der Herr hat mich in seinen Dienst berufen. Etwas Neues hat begonnen. Das war das größte Geschenk meines ganzen Lebens, dass ich ihm dienen durfte. So etwas kann nur Gott. In Israel hat er es vor unseren Augen wörtlich wahrgemacht, aber er will es auch in unserem Leben wirken, von innen heraus. Ich erinnere an die Bedingungen, pflüget ein Neues, den Boden zubereiten, auf Gott hören, offen werden für sein Wort, Täter seines Wortes werden, im Wissen des geistlichen Prinzips, was ihr sät, werdet ihr ernten. Fangt ganz neu an. Das ist das Große bei unserem Gott. Du kannst heute wieder ganz neu anfangen, egal wo du stehst. Jetzt ist für dich die Zeit da, ihn, den Herrn, zu suchen, vielleicht neu zu suchen. Tu es, solange es noch Zeit ist. Geschenkte Zeit ist Gnadenzeit. Damit er kommt und euch Gerechtigkeit regnen lässt oder Hoffnung für alle, dann werde ich zu euch kommen und dafür sorgen, dass es in eurem Land gerecht zugeht und ihr in Frieden lebt. Regen des Segens, das möchte Gott schenken. Überfließende neue Segnungen. Wenn du wüsstest, wer es ist, der mit dir redet, sagte Jesus einst zu einer Frau am Jakobsbrunnen, dann hättest du ihn gebeten, dir Wasser zu geben. Wasser, das ins ewige Leben fließt. Wenn wir das Herz unseres himmlischen Vaters nur besser kennen würden, ein Herz, das darauf wartet, dass wir immer wieder neu heimkommen oder das erste Mal heimkommen. Gott will heilen, er will segnen, Ströme des Segens in unser Leben fließen lassen, wenn mein Volk umkehrt. Was nehmen wir mit? Lasst uns nie aufhören, für unser Land zu beten, für Männer und Frauen, die in der Verantwortung vor dem lebendigen Gott stehen und unser Land regieren. Dass brachliegendes Land wieder offen wird für den geistlichen Samen von Gott. Aber vor allem realisieren, dass es bei mir und dir beginnen sollte. Werde konkret. Heute Abend ist es Zeit, Gott zu suchen. Das große Gott lässt sich finden. Das hat er verheißen in seinem Wort. Gott lässt sich finden, auch für dich. Ich möchte abschließen mit Gebet. Himmlischer Vater, welch ein unvergleichlich wunderbarer Gott du bist, der du uns begegnet bist in Jesus Christus, unserem Heiland und Erlöser, und deine ganze Liebe durch ihn über uns ausgeschüttet hast. Und wie leidet dein Herz, wenn wir das links liegen lassen. Aber heute ist Zeit, in deine Gegenwart zu kommen, dich neu zu suchen, neu anzufangen, unser Leben neu dir anzuvertrauen. Denn du machst es gut. Du führst uns in die Freiheit der Kinder Gottes. Du hast einen wunderbaren Plan für unser Leben. Ich danke dir ganz herzlich. Du siehst unsere Herzen, wir sind vor dir. Wir möchten dir unsere Herzen auftun, dass du gebahnte Wege findest. Du möchtest auch in unser Leben hineinkommen, in unser Leben hineinwirken. Tu es jetzt doch, Herr, wir bitten dich im Namen Jesu Christi und danken dir. Segne uns jetzt, Herr, wir danken dir. Amen.